Und dann werden wir weitersehen. Das Problem mit dem Text ist die Methode, wie man mit dem Text umgeht. Die Sache ist insofern schwierig, dass man in der Regel es folgendermaßen macht, dass man sozusagen eine Zusammenfassung des Textes liefert. Ja? Man liest einen Text und dann referiert diesen Text in der Form, dass man sozusagen Grundgedanken oder Grundfiguren in einer komprimierten Form wiedergibt, ausgehend davon und sozusagen im allgemeinen Einverständnis mit dem Zuhörer, dass der Text irgendwie größer ist. Ja? Dass wir haben sozusagen 300 Seiten, 400 Seiten an Abhandlung und dann hält man ein Referat anhand von, sagen wir, 12, 15 Seiten. Und hat man das Gefühl, sozusagen die Grundgedanken sind da. Das Problem mit Zusammenfassung von Texten von Wittgenstein, besonders von Traktat Logik Blasowskis, besteht darin, dass jede Zusammenfassung länger sein muss als die Zusammenfassung, die zumindest tendenziell die Wittgenstein selbst geliefert hat. Das heißt, diese Strategie ist self-defeating. Es ist ein sehr experimenteller Text. Experimentell im Sinne sozusagen der Avantgarde. Es ist sozusagen Versuch in der Philosophie so etwas zu machen, was Lieblingsbeispiele, aber es sind nicht die Beispiele, das sind einfach die einzigen Beispiele. Nicht die Beispiele von etwas, sondern die einzigen Beispiele. Wie Duchamp oder Malevich in Kunst. Das hat Wittgenstein versucht, in der Philosophie zu machen. Das heißt, zu versuchen, zu einer absolut reduzierten Form zu kommen. Und nur die Grundgedanken überhaupt zu formulieren. Das heißt, dieser Vorgang der Zusammenfassung so weit wie nur möglich zu treiben. Und in der Tat, wie gesagt, jede Zusammenfassung, das kann man auch nachprüfen bei Versuchen, dieses Traktats wiederzugeben in der einschlägigen Literatur. Bei jedem Versuch, das noch kürzer auszudrücken, gerät man in die Länge. Wie ein Churchill bei seiner berühmten Rede gesagt hat, glaube ich, ich habe zu wenig Zeit, um mich kurz zu fassen. Und das ist genau der Punkt. Ja? Wenn man versucht, sich kurz zu fassen, gerät man in die Länge. Deswegen werde ich ganz anders vorgehen. Sowas, wie man das sozusagen in Englisch und Amerikanischen Universitäten macht, nämlich tatsächlich einen Satz vorlesen nach dem anderen und dieser einen Satz kommentieren, so dass sozusagen tatsächlich der Kommentar in einer sehr, sehr offensichtlichen Weise den Text vergrößert und zu wachsen bringt, statt ihn zusammenzufassen. Deswegen sage ich, dass es nicht schlecht wäre, wenn auch jemand diese Lektüre fortsetzt, ja, weil sonst wird es zu eintönig und wir kommen zu Material, zu wenig Material, zu Diskussion. Aber, so wie es ist, beginne ich mit dem Anfang. Und Anfang ist schon Vorwort. Nach Vorwort kann man schon zusammenfassen. Ja. Und zwar nicht wirklich zusammenfassen, sondern es gibt schon im Vorwort zwei, drei Schlüsselformulierungen. Das erste Schlüsselformulierung ist, das Buch behandelt die philosophischen Probleme. Übrigens, als Anfang, ja, das ist wahrscheinlich die meistkommentierte Stelle bei Wittgenstein überhaupt. Wenn man sozusagen die einschlägige Literatur ein bisschen kennt, dann diese berühmte Formulierung, das ist wahrscheinlich seine berühmteste Formulierung im zweiten Absatz, das Buch behandelt die philosophischen Probleme. Vor allem die philosophischen Probleme. Das war unzählige Mal sozusagen die Frage gestellt, was sind die philosophischen Probleme? Ist die Philosophie Reaktion auf die philosophischen Probleme? Gibt es eine endliche Zahl der philosophischen Probleme oder gibt es eine unendliche Zahl der philosophischen Probleme? Wie unterscheidet sich ein philosophisches Problem von einem anderen Problem und so weiter und so fort? Ich habe sogar ein nicht explizit auf Wittgenstein, also nicht Wittgenstein erwähnender Text geschrieben über eine Installation von Fischler und Weiss, die gerade gezeigt worden war in Ludwigsmuseum, was gezeigt, wo es die Ausstellung, die Installation hieß Fragen alle, und es handelt sich um 300 Fragen, die sozusagen verschiedene Abfolge in einen dunklen Raum geworfen worden sind auf die Wand, und alle, das waren sehr unterschiedliche Fragen, vom Typ, was denkt über mich meine Katze, oder sozusagen, bin ich am richtigen Platz hier und so weiter und so fort. Und eben meine These war in meinem Text über die Abstände, das sind alles philosophische Probleme. Ja. Das sind philosophische Probleme in strengen Wittgensteinischen Sinn, weil das sind die Fragen, für die es keine Möglichkeit gibt, sie mit den Mitteln der Wissenschaft zu beantworten. Ja. Das heißt, wie lange ich sozusagen diesen Platz untersuche und mich untersuche oder Katze untersuche und so weiter, es gibt sozusagen kein Wissen oder keine Möglichkeit, durch die Akkumulierung des Wissens zur Beantwortung dieser Frage zu kommen. Und das ist sozusagen die Definition eines philosophischen Problems. So kann man sich fragen, wie viele philosophische Probleme es gibt. So wie diese 300 Fragen von Fischler und Weiss und so weiter und so fort. Wittgenstein würde wahrscheinlich sagen, und das ist der zentrale Punkt, der immer ein avantgardistischer ist, der immer avantgardistisch geblieben ist, und eine gewisse Diskrepanz zwischen jener Zeit und unserer Zeit anzeigt. Wittgenstein würde schon sagen, dass alle diese Fragen vom Typ, was denkt meine Katze über mich und so weiter, können reduziert werden zu einer ähnlichen Anzahl der echt philosophischen Probleme. Wir können diesen Mechanismus der Reduzierung einer riesigen Vielfalt der Fragestellungen, die diese Form haben, zu drei oder fünf Grundformen einer solchen Fragestellung, ist eigentlich das, was Wittgenstein macht, ja, was sozusagen der Kern seiner Methode ausmacht. Das heißt, er glaubt, Grundformen eine Fragestellung zu erkennen, die zu nichts führt. Ja. Also sozusagen, wie stellt man eine Frage, die strukturell keine Antwort bekommen kann? Und seine Grundintention besteht darin, dass solche Fragen, es gibt eine Typologie von Fragen, es gibt solche Grundfragen und alle anderen wiederholen diese Grundstruktur. Deswegen sind sie auch nicht beantwortet. vielleicht zeigen, dass alle diese Fragen tatsächlich von Fischli und Weiß reduzierbar sind, im Sinne von Wittgenstein zu diesen Grundfragen. Und, oder Grundprobleme. Wir sind aber unter dem Einfluss von Deleuze und sonstigen Postmoderne tendieren dazu, heute zu denken, dass es so etwas wie eine Differenz gibt. Ja? Dass man, dass die Figur der Reduzierung zu Grundfiguren, also der Gedanke, dass man eine Vielfalt zu einer Grundfigur reduzieren kann, ohne das Wesentliche zu verlieren. Ja, in dieser Figur selbst. Wir stehen dieser Figur etwas skeptisch gegenüber. Ja. Das heißt, die Formulierung, das Buch behandelt die philosophischen Probleme, ist wirklich eine Schlüsselformulierung, weil es geht darum, dass es eine Anzahl grundphilosophischer Probleme gibt und man sozusagen kann sie alle nacheinander behandeln. So ist bis die Reihe sozusagen angeschlossen. So ist das Buch auch aufgebaut. Ja, unter dieser Voraussetzung. Eine Möglichkeit der Reduzierung zu ähnlichen Zeiten. Also, das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Zweite Grundformulierung, die haben wir schon diskutiert. Die philosophischen Probleme entstehen nicht im Denken, sondern in der Sprache. Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen. Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Ja, das haben wir auch diskutiert. Das heißt, die Sprache ist korrekt benutzt, wenn wir nur innerhalb dieser Sprache Sätze und Fragen formulieren, die eine Antwort bekommen und Sätze formulieren, deren Sinn nachprüfbar klar festgestellt werden kann. Dass wir eine Verifikationsmethode haben, die diesen Sinn definiert und wissen, ob diese Sätze falsch sind oder wahr sind. Wenn wir aber mit den Sätzen und Fragen zu tun haben, von denen wir aus strukturellen Gründen, nicht weiß, ob das Wissen fehlt, sondern aus strukturellen Gründen diese Methode nicht finden können und diese Antwort nicht geben können, dann dürfen wir diese Sätze und Fragen einfach nicht benutzen. Das heißt, es handelt sich um eine Zensur, dass man sinnvoller benutzt und auf den Unsinn verzichtet. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen. Oder vielmehr, nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck des Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssen wir beide Seiten diese Grenze denken können. Wir müssen also denken können, was sich nicht denken lässt. Das heißt, er verwahrt sich gegen eine romantische Vorstellung der Sprache. Dass es so etwas gibt, was man zwar denken und fühlen kann, aber nicht ausdrücken kann. So kann man sagen, mit Novalis und vielen anderen, aber auch mit der Sprache, generell mit der Sprachtheorie des 19. Jahrhunderts, von der sich romantisch angehauchten Sprachtheorie des 19. Jahrhunderts, von der sich Wittgenstein angrenzen will, dass die Grenzen der Sprache ist, die Grenzen der Ausdrucksmöglichkeit. Ich will etwas sagen, ich fühle etwas, ich will etwas ausdrücken und dann sage ich und fühle, es ist nicht das Richtige. Also. Daraus entsteht die Figur eines Poet-Modi, oder Artist-Modi. Das ist sozusagen der Künstler, der etwas fühlt. Er etwas fühlt, etwas sagen will und ständig der Van Gogh, ja, Van Gogh-Komplex, ja. Und ständig in der Nacht so, schneiden sie alle Ohren ab, sozusagen, kann die Nächte nicht schlafen, ja, sozusagen kann nicht essen und so. Sondern er denkt ständig darüber nach, wie er die Sprache, inklusive die visuelle Sprache, so benutzt, dass er tatsächlich das sagen kann, was er sagen will, was er in sich fühlt. Und dann muss er feststellen, dass die Sprache zunächst einmal eine überlieferte Sprache, also die konventionelle Sprache der Malerei, die konventionelle Sprache der Dichtung, dazu nicht ausreichen. Er muss sie sprengen, er sprengt sie, führt auch zu nichts, ja, die neue Sprache ist auch sozusagen ein Gefängnis und so. Und so endet er unglücklich im Selbstmord, allerdings hinterlässt unvergängliche Meisterwerke, ja, nicht wahr? Die der Kampf um sozusagen den richtigen Ausdruck dokumentieren, als Beispiel für die übrige Menschheit. Ja, das ist die Figur, von der sozusagen 19. Jahrhundert, schon noch Anfang des 20. Jahrhunderts, gezerrt hat und von der sich eben Wittgenstein absetzt, indem er sagt, es gibt nichts jenseits der Grenze der Sprache, diese Aufgabe, etwas zu sagen, was man fühlt oder denkt, aber nicht sagen kann, weil die Sprache begrenzt ist. Diese Aufgabe gibt es ja nicht, weil jenseits der Sprache gibt es ja kein Denken. Man denkt nur, dass man denkt. Man denkt, dass man fühlt, aber im Grunde tut man das nicht. Ja? Man kann sozusagen nicht jenseits der Sprache sich begeben, jenseits der Grenze und dann sagen, die Sprache ist begrenzt. Man kann sich sozusagen, man kann den Sprung über die Grenze nicht machen. Das heißt, die Grenze der Sprache ist nicht eine, die von beiden Seiten gesehen werden kann. Und dass die Grenze der Sprache ist eine, die von beiden Seiten gesehen werden kann, war die Grundüberzeugung des 19. Jahrhunderts. Also der ganze Sprachphilosophie, Dichtung, Literaturtheorie, Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts. Also diese Figur wird verabschiedet und das ist die Linguistik der was man später sagt. Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein. Was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes. Das bedeutet, ich nehme die Sprache in ihrer real existierende Masse. Dann merke ich, dass einige Sätze Sinn ergeben, die behalte ich. Und einige Sätze, wie zum Beispiel, was denkt die Katze über mich, keinen Sinn ergeben, weil man kein Verfahren hat, um das rauszufinden. Also es gibt Also man eliminiert sie, diese Sätze, und ersetzt durch das Schweigen. Also wenn man sich diese Frage stellen will, was denkt die Katze über mich, man sagt das nicht, sondern man schweigt. Ja? Also was man nicht sagen kann, davon muss man schweigen. Gut. Das heißt, innerhalb der Sprache tut sich ein Bereich des Schweigens aus. Ja? Die Sprache an sich ist zum Teil Unsinn und das bedeutet zum Teil Schweigen. Wozu führt das? Zu der Überzeugung, dass alles, was man nicht sagt, also alles, was Van Gogh oder Mallarmé oder was auch immer ausdrücken wollten, was ihnen die Sprache ist genauso Unsinn. Ja? Das heißt, diese Grenze wird noch enger gezogen. Schon ein Teil der Sprache ist ein Unsinn und alles andere ist ohnehin Unsinn. Ja. Auf diese Weise entledigt man dieses Problem der Unmöglichkeit, sich auszudrücken und die ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Also wenn man diese Unmöglichkeit verspürt, dann muss man sofort die als Unsinn diagnostizieren und einfach von jedem solchen Versuch eine Distanz nehmen, um zu schweigen, so Tee trinken oder einfach spazieren gehen, aber auf jeden Fall, oder eben gut essen, aber auf jeden Fall gut schlafen, aber auf jeden Fall sich nicht leiden lassen und irgendwelche in einem wahnsinnigen Versuch etwas auszudrücken, was sich nicht ausdrücken lässt, sozusagen das Leben zu vergeuden. Na gut. Wie weit meine Bestrebungen, mit denen andere Philosophen gefallen, will ich nicht beurteilen. Darum geht es, darum gebe ich auch keine Quellen an, weil es mir gleichgültig ist, ob das, was ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht hat. Und da sagt er, die Frage nach dem Neuen stelle ich nicht. Von mir ist es egal, ob das, was ich sage, neu ist. Es ist eine grundsätzliche wiederum Einstellung der Avantgarde. Viele denken, dass die Avantgarde in der zweiten, sozusagen, zweiten Gang oder zweite Reflexion, wie ich in meinem Buch das Neue versuche zu machen, kann man schon sagen, dass das Neue schon eine Rolle spielt. Aber zu sagen, dass bei der alten Avantgarde das Neue eine Rolle spielt, das Streben nach dem Neuen eine Rolle spielt, bedeutet schon, die Avantgarde in ihrem Selbstbewusstsein grundsätzlich in Frage zu stellen. Weil die Avantgarde selbst von sich aus strebt die Wahrheit, Reduzierung an und vor allem Ausstieg aus der Geschichte. Bei Wingerstein würde ich sagen, eine Generation denkt das eine andere Generation denkt das andere, Deutsche denken so, Franzosen denken anders. Der zweite Moment, von dem sich Wingerstein radikal entledigen will, wie Husserl auch, ist jede Form des Relativismus. Und das war sozusagen der zweite Grundüberzeugung des 19. Jahrhunderts, dass die Sprache, die Kultur insgesamt sind relativistisch. Sie widerspiegeln den Nationalgeist oder Zeitgeist oder Volksgeist oder Generationsgeist oder individuelle Geist oder was auch immer. Das heißt, sie sind Ausdruck von irgendetwas. Der Wittgenstein denkt nicht, dass die Sprache überhaupt ein Ausdruck von irgendetwas ist. Das ist eine Grundüberzeugung. Ja. Nicht Ausdruck der Zeit, nicht Ausdruck des Geistes, nicht Ausdruck der Individualität, sondern Sprache steht nicht zum Sprechenden im Verhältnis, sondern zu der Welt. Damit wird die ganze Geschichte einfach ausgeschaltet. An dem Moment, an dem ich sage, Sprache ist nicht der Ausdruck. Es ist egal, was ich denke, was ich fühle und so weiter. Das berührt, dann gilt die Sprache nicht. Sondern die Sprache ist einfach eine bestimmte Art des Verhältnisses zur Welt. Dann ist es völlig egal, ob es eine deutsche Sprache ist, ob es französische Sprache ist, oder poetische Sprache ist, ob es wissenschaftliche Sprache ist, ob es individuelle Sprache ist, ob es Sprache dieser Generation oder jener Generation. Die Sprache ist Verhältnis zur Welt. Versuche ich, mich in dieses Verhältnis zur Welt zu stellen, das heißt, beginne ich zu sprechen, dann muss ich mich unterwerfen bestimmter Regeln. Und auf diese Regeln kommt es an. Die Sprache ist, so wie man Auto sitzt. Ja. Auto ist kein Ausdruck. Also viele, ja, es ist nicht so wie in der Werbung, ja, wo zum Beispiel ein Panther springt, ja, dann die Frau rennt, dann der Mann sozusagen sich auszieht oder die Frau auszieht und der Mann springt, wie auch immer. Und dann im Moment des Sprungs oder wie der Panther verwandelt sich in ein Auto. Ja? Wenn Sie die Werbung anschauen, dann ist die Werbung nichts anderes als eine Veranschaulichung der Sprachtheorie des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Technik, Sprache sind Ausdrücke. Ja, das ist der Panther. Dieser Panther will sich ausdrücken. Und dieser Wille, sich auszudrücken, und dieser Panther verwandelt diesen Panther in ein Mercedes. Okay. Und das, das passiert miteinander. Ja, oder zum Beispiel sie will sozusagen attraktiv werden und diese Wille attraktiv zu werden verwandelt sich in einen Duft. Ja, und dann steht es, ich weiß nicht, ja, Vater. Dem ist nicht so, sondern wenn man fahren will, geht man in die Fahrschule, sitzt, fährt lange Zeit. Ich habe das nicht auch mitgenommen, deswegen weiß ich, was das bedeutet. Ich würde auch gerne wie ein Partner springen, aber ich war nicht bereit, mich in eine Fahrschule zu begeben und von irgendwelchen Idioten belehren, anschreiben zu lassen. Ja? Dass ich nicht links oder rechts drehen soll. Und so ist es, und das ist aber die Kultur. An vielen Stellen sagt Wittgenstein, die Kultur ist Abrichtung. Das heißt, um ein Auto zu fahren, muss man sich unterwerfen. Muss man sich abrichten lassen, muss man sich unterwerfen, bestimmte Systeme, der Begrenzungen, der Regeln und so weiter und so fort. Sich zu fragen, was es bedeutet, die Sprache zu sprechen, oder wie will ich mich in der Sprache ausdrücken, ist genauso zu fragen, wie verwandelt sich meine Lust nach der Bewegung in die Figur des Autofahrens. Gar nicht, ja. Und so passiert das auch mit der Sprache. Die Sprache ist ein System der Unterwerfung. Es ist ein System der Regeln. Und dieses System der Regeln und Unterwerfung sind eingebaut in die Sprache selbst. Ja, so wie ich, wenn ich mich setze in Auto, habe ich gar keine andere Möglichkeit, überhaupt mich zu benehmen, als mich zu unterwerfen, weil das Auto so ist. Und das bedeutet, dass wenn wir uns die Frage stellen, was ist die Sprache und was ist unser Benehmen in der Sprache, dann müssen wir uns zunächst einmal fragen, wie die Sprache als Medium, als Maschine, als System so gebaut ist, dass wir drin sitzen können und sie benutzen können, und zwar rechtmäßig benutzen können. Das heißt, so etwas wie die Frage zu stellen, was denkt die Katze über mich, ist so etwas wie bei roten Signalen zu fahren. Ja. Es ist etwas, wie, was sozusagen zu einer sprachlichen Katastrophe führt. Ja. Etwas, was sozusagen, was die Sprache bricht, sodass die Sprache versagt. Und wenn die Sprache versagt, entsteht der Unsinn, es entsteht ein Schaden. Und diesen Schaden muss man vermeiden. Und dann kommt das dieses berühmte Abschluss Formulierung. Dieses Vorwort. Mir scheint die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nur der Wert dieser Arbeit darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind. Das heißt, er wollte der Text ist insofern besser, dass er wollte einen definitiven Text schreiben. Auch ein sehr avantgardistischer Wunsch, ja, ich war das letzte Bild zu malen. Das heißt, ein Bild zu malen, nachdem kein Bild mehr möglich ist. Ja, sozusagen ein Wille zum Abschluss. Es ist sehr, sehr charakteristisch für diese Zeit. Fast alle Autoren dieser Zeit wollten sozusagen zum Abschluss kommen. Etwas zu machen, was nicht mehr transzendiert werden kann, wo danach sinnlos ist oder uninteressant ist, irgendetwas weiterzumachen. So wie Malevich mit schwarzen Quadraten sozusagen, es ist dann nicht mehr interessant, noch ein Bild zu malen. Also das ist abgeschlossen, ja, das taucht nicht mehr an. Und das war auch der Sinn dieses gesteinerten Textes. Er wollte einen Text schreiben, er spricht dann später, als er viel effektiver war, über und sich besser verstanden hat. Ja. Er hat es auch verstanden und hat gesagt, was er eigentlich wollte, ist die Lust an Philosophieren, den Menschen auszutragen. Ja, er wollte das einfach beenden. Er konnte das nicht mehr tolerieren. Ja. Die ganze Philosophie ging ihm einfach auf den Nerven. Ja. Das sagt immer wieder in den 30er Jahren, ja, dass die Philosophie ist ein Jucken und man reagiert immer mit Kratzen. Aber irgendwann muss das, dieses Jucken und dieses Kratzen aufhören. Also das ist so eine, ja, oder diese berühmte Figur, die immer wieder wiederholt wird, eine Fliege, Philosophie ist eine Fliege im geschlossenen Glas. Ja, man muss die Fliege sozusagen rausfliegen lassen. Er will sozusagen diese Geschichte beenden und diese gewisse Irritation mit der Kultur. Wir sagen jetzt, es ist ein Ende der Subjektivität, Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Mit einer nostalgisch depressiven Note. Ja? Man sagt, ah ja, wie schrecklich, ja. Da gibt es ja nichts, ja, Subjektivität gibt es ja nicht, Geschichte gibt es ja nicht, Literatur gibt es ja nicht, das gibt es ja nicht, ja, was gibt es ja noch, ja, na gut, was gibt es ja noch? Biologische Lebensmittel? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es gibt etwas, was die Leute immer noch machen. Ja. Aber, und woran sie glauben, dass es gesund und gut ist. Aber das meiste gibt es ja nicht mehr. Und wir sagen das mit einer Note, aber wir müssen nicht vergessen, dass das Gespräch, also die ganze diese Geschichte über das Ende von irgendetwas, das war ein expliziter Wunsch zwei oder drei Generationen der Europäer. Sie wollten das kaputt. Sie konnten dieser leere philosophische Gerede, dieser ständig stehen und malen, ja, oder musizieren, ja. Irgendwann ging es den Leuten dermaßen auf die Nerven, dass die ganze Generation hat gesagt, Schluss damit, machen wir etwas, was endgültig aussieht. Ich kann das nicht mehr. Es ist bei vielen Autoren dieser Zeit, auch viele Musiker, ja, wo es auch Skriabin und viele andere also aus der Generation, also Musiker, also Schönberg, ja, also, dass schon wenn man ins Konzert geht und diese Leute sieht, ja, wie sie da sitzen und ja, mit so Ausdruck oder, das geht dermaßen auf die Nerven, er will das nicht mehr hören, er will das nicht mehr sehen und das ist eine Musik, dass es einfach kaputt macht. Das hat der Cage vermittelt. Ja? Diese berühmte Schweigen der Musik und so weiter und so fort, wo es diese Figuren nicht mehr da sind. Also dieser Wille, das zu beenden, die Architektur zu beenden, ja, Adolf Loos, ja, war so stark. Jetzt sozusagen alle diese Sehnsüchte nach der vergangenen Gloria und so weiter und danach, dass es nicht mehr geht, sollen uns nicht vergessen lassen, wie frustriert die Leute waren und wie stark der Wunsch war, sich diesem ganzen 19. Jahrhundert und diese ganze unähnliche Wiederholung des Immergleichen zu entgehen. Es gibt so einen Text, den ich sehr liebe, was ich auch gut nachvollziehen kann, wenn man in die Frankfurter Buchmesse geht oder so, sogar den großen Buchladen, was ich inzwischen nie mehr tue. Also in diesem Jahr muss ich ja, aber sonst nicht. Man kann einfach nicht mehr schreiben. Ja, einen Tag danach kann ich kein Wort mehr schreiben, weil einfach diese Überangebot, ja, diese Masse geschriebener Texte ist so ein widerwärtiger Anblick, dass man jedem sozusagen einfach einen Hass hat an diese Beschäftigung. Man muss sozusagen die Augen verschließen, um weitermachen zu können. Das waren aber die Leute, die sich die Augen nicht verschlossen wollen, ja, nicht verschlossen ließen. Und die haben einfach es nicht mehr erfahren. Na gut, und dann beginne ich mit dem Text selbst. Der Text selbst ist aufgebaut, wir wissen wie. Ich weiß nicht, ob Sie den Text alle gelesen haben. Wer hat den Text gelesen?
Ich weiß, der Text ist sehr lieb. Sie haben eben über den Text gesprochen dazu.
Ah.
Haben Sie nicht gerade gesagt, dass es einen Text gibt, den Sie sehr, sehr lieben? Und den haben Sie gar nicht genannt dann?
Nein, habe ich nicht gedacht. Also ich mag diese oder jene Texte. Aber ich meine nicht die Männer. Nicht die Männer. Aber dieser Text mag ich zum Teil auch sagen. Wer hat den Text gelesen? Ja. Also Minderheit. Ja. Oder Hälfte. Nein, es ist so, dass der Text ist aufgebaut, nicht in einer Reihenfolge, normale Reihenfolge, nicht in einer Razim-Reihenfolge oder Diskussiv-Reihenfolge, sondern der Text ist völlig anders aufgebaut. Es gibt 7 Sätze. Also alle sakrale Zeilen. Es gibt 7 Sätze, die Grundsätze sind. Sie sind nummeriert mit 1, 2, 3, 4 bis 6, bis 7. Und es gibt Sätze, und zwar die nicht erläutern diese Sätze. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Viele denken, dass andere Sätze erläutern diese 7 Sätze. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt Sätze, die von diesen 7, aus diesen 7 folgen. Ja, das heißt, es gibt 7 Grundsätze. Diese 7 Grundsätze werden nicht bewiesen. Das war so oft vorgeworfen dem Wittgenstein, dass er diese 7 Sätze nicht bewiesen hat und auch nicht kommentiert hat und auch nicht erklärt hat, warum eben diese 7 Sätze, keine andere, und wo liegt der Plausibilität? Die berühmteste Antwort ist auch diese ist in der Kritik, in seinem Brief, persönlichen Brief an Russell, wo er schreibt, wenn ich selbst oder andere beginnen, diese 7 Sätze zu kommentieren, zu begründen oder zu erklären, habe ich das Gefühl, dass eine wunderschöne Rose mit schmutzigen Händen sozusagen beschmutzten ruiniert. Diese 7 Sätze also bilden eine Rose, eine wunderschöne Rose, und die darf man nicht berühren. Also diese 7 Sätze sind einfach da und alle anderen Sätze folgen daraus. Warum sie daraus folgen, wird auch nicht erklärt. Und viele auch haben das auch bemängelt und haben gesagt, die sozusagen Ableitungsmethode ist nicht klar. Es ist nicht klar, warum eben diese Sätze und nicht andere. Und wie sie abgeleitet werden und so weiter, das ist alles nicht klar. Allerdings, die Antwort von Wittgenstein wäre die gleiche. Er will das nicht erklären. Man muss das hinnehmen. Dazu schreibt er auch, dass keiner kann meinen Text verstehen oder diesen Gedanken verstehen. Und das ist auch interessanter und kommentarbedürftiger Satz. Er sagt, keiner, der diese alle Gedanken nicht einmal schon gedacht hat, kann sie verstehen. Diese Figur ist auch insofern interessant, weil sie sich erinnert bis zu einem gewissen Grad an Ready-Made-Verfahren. Ja. Das heißt, sie kehrt den ganzen Vorgang des Denkens und des Sprechens und so weiter um. Und zwar inwiefern? Diese Formulierung verabschiedet die Vorstellung, dass ich ein Buch lese, oder mir eine Vorlesung anhöre, ja, wie dieser da oder ein Seminar teilnehme, um etwas zu lernen. Das heißt, zu dem, was ich immer schon weiß, etwas hinzuzufügen. Ja? Das ist sozusagen ein akkumulatives Modell der Wissenschaft, des Denkens und so weiter. Das sozusagen mit der Vorstellung beginnt, ich weiß sehr, sehr wenig. Ein Kind weiß sehr, sehr wenig. Ja, das ist das Problem. Und dann, dieses Kind beginnt zu lernen, sich zu entwickeln. Und dann weiß er mehr und mehr und mehr und mehr, bis er stirbt. Ja. Stirbt er früher, weiß er nicht so viel. Stirbt er so gegen 70 Jahre, ist er weiser, weil er sehr viel weiß. Ja. Und so weiter. Dieses Modell des menschlichen Lebens als Akkumulation der Güter, Akkumulation des Wissens, Akkumulation der Erfahrung, akkumulatives Modell. Um zu verstehen, wie die Avantgarde generell funktioniert, speziell wie die philosophische Avantgarde funktioniert, muss man, und das ist mein letzter sozusagen Kommentar, bevor ich beginne, das Buch zu lesen, muss man dieses Modell in eine sehr, sehr radikale Form umdrehen. Weil wenn man das nicht tut, versteht man einfach nicht, wie der Text funktioniert und wie alle anderen Texte funktionieren aus 10. 20. Jahren. Die Grundintuition dieser Texte besteht darin, dass der Mensch, wenn er geboren ist, weiß zu viel. Und sozusagen seine Erziehung besteht darin, sozusagen ihn abzugewöhnen, etwas zu denken oder etwas zu fühlen. Ja? So wie man das Erziehungsmodell kann man anders verstehen. Ja? Zum Beispiel das Kind, wenn es geboren ist, er kann so und diese Pose essen und diese Pose essen und so weiter und so fort. Du sagst dann immer nein. Das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Du musst nur so sitzen und du darfst sozusagen Messer nur in einer Hand und nicht der anderen Hand halten und so weiter. Das heißt, die Erziehung als Reduktion der Möglichkeit des Benehmens zu einem Kanon. Man ist gut erzogen, wenn Möglichkeiten abgeschnitten. Das heißt, man ist gut erzogen, wenn man behebt, ja, wenn man sozusagen reduziert ist. Und dann? Also, Wittgenstein geht davon aus, dass man so etwas wie eine Muttersprache hat. Und Muttersprache beherrscht. Was heißt die Beherrschung der Muttersprache? Das bedeutet, wenn ich in der deutschen Sprache, wenn ich die deutsche Sprache beherrsche, was ich über mich nicht sagen kann, aber wenn ich ein Deutscher bin und die deutsche Sprache als Muttersprache beherrsche, bedeutet das, dass ich alles, was in dieser Sprache gesagt werden kann, auch sagen kann. Das heißt, es gibt keinen Satz in der deutschen Sprache, die mir unzugänglich wäre. So kann ich zum Beispiel sagen, die Erde ist rund, die Erde ist flach, die Erde fliegt im kosmischen Raum, die Erde wurde von Gott geschaffen, die Erde existiert nicht, Kosmos existiert nicht, alles ist Illusion. Ich kann das alles sagen, weil es gesagt werden kann. Die Sprache enthält diese Sätze. Was heißt, dass jemand sagt, ich sage, die Erde ist rund und nicht die Erde ist flach? Bedeutet das, dass man mehr weiß, als man früher gewusst hat? Nein, weil beide Sätze waren immer schon da. Es bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch lernt, dass zu sagen, die Erde ist flach, bedeutet sich sprachlich schlecht zu benehmen. Genauso wie Kind, zu sagen, die Erde ist flach, ist so, wie man beim Essen das Messer in der linken Hand hält. Man lernt das nicht zu tun. Und so lernt man nicht zu sagen, dass die Erde flach ist, weil es der Konvention des Sprachgebrauchs, richtigen, zivilisierten Sprachgebrauchs nicht entspricht. Das heißt, wir haben nicht ein akkumulatives Modell des Sprachbenehmens, sondern ein reduktionistisches Modell. Erziehung und um Erziehung geht es hier. Erziehung bedeutet weniger zusammen, als man sagen kann, eigentlich sagen könnte. Sich restriktiv in der Sprache zu verhalten. Und das bedeutet, dass die Funktion eines Professors in Bezug auf die Studenten ist, sie abzugewöhnen, zu viel zu sagen. Es ist nicht so, dass der Student zum Beispiel kommt in eine Universität und eignet sich das zusätzliche Wissen an, sondern er lernt die Regeln, sich sprachlich zu zügeln, um das nicht zu sagen, was sozusagen den Brauch und den Sprachgebrauch, die in der Gesellschaft herrschen, nicht entspricht. Die Funktion des Professors besteht darin, die Studenten abzurichten und in ein restriktiv die Sprache zu behandeln. So wie man, wenn man in ein Auto sitzt, hingesetzt hat, man kann nicht, ja, wie man immer zeigt in Filmen, wenn man nicht gelernt hat, mit Auto umzugehen, drückt man auf alle Knöpfe oder zieht alle. Das heißt, man macht mehr, als es erlaubt ist. Nicht weniger, sondern mehr. Also die Funktion eines Lehrers, Funktion eines Philosophen, ist sozusagen die Leute zu zügeln und ihr Sprachgebrauch zu reduzieren. Das bedeutet, dass die Funktion des Philosophen ist die Selektion, ist nicht die Produktion, sondern Selektion. Es ist genauso wie bei Duchamp oder Malechin. Man produziert nicht. Das schwarze Quadrat gab es ja immer, Urinoir gab es ja auch immer und ich weiß nicht was, Schaufeln gab es ja auch immer, sondern die Aufgabe ist die Selektion bestimmter Gegenstände aus allen möglichen, die zur Verfügung stehen. Wenn ich die Erziehung nicht als Akkumulation des Wissens, sondern als Reduktion der Möglichkeit des eigenen Benehmens, sozusagen der Einengung der eigenen Benehmens verstehe, dann verstehe ich den Text. Weil der Sinn des Textes ist nicht sozusagen das zusätzliche Wissen zu vermitteln, sondern das Erlaubte von Nicht-Erlaubten zu trennen. Und ein gewisser Raum das Erlaubten zu konstituieren und alles andere sozusagen den Urlaub eben in den Urlaub zu schicken. Also der erste Satz, also der erste, man muss Urlaub im Sommer sprechen, ist gar nicht. Erster Gedanke ist Nummer 1. Ich beginne jetzt, es sind noch 15 Minuten und dann machen wir eine Pause. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Ist das also klar? Was ist überhaupt der Fall? Naja, das ist so, nicht wahr, das, was in Krimiliteratur beschrieben wird. Ja. Das ist eine gewisse Konstellation der Indizien. Was ist der Fall? Ist das, was stattgefunden hat. Ja, stattgefunden hat. Und was hat stattgefunden? Das ist das, das sind bestimmte Gegenstände, in eine gewisse Konstellation. Das heißt zum Beispiel, ein Mörder hat eine Dame erstochen. Ja. Das ist der Fall. Wir haben so viele Gegenstände, das heißt Dame, Mörder, Messer, ich weiß nicht was, Zimmer. Und sie stehen zueinander in einem Verhältnis, das diesen Fall zu Fall macht. Es ist übrigens eine sehr interessante Formulierung, die sehr, sehr problematisch ist. Zum Beispiel, man geht, das ist genauso wie bei Plato, kann man sozusagen das ein bisschen so in Frage stellen. So wie in Parmenides-Dialog. Zum Beispiel, man geht, ich weiß nicht, durch die Gegend, durch ein Feld. Ich spreche ein bisschen so delisianisch, ja, ich benutze die gleiche Metapher. Oder vergleichbare Metapher. Also zwischen Parmenides und Delisian. Gut. Ich sehe einen Baum. Kann man sagen, aha. Der Baum steht in der Landschaft. Es ist der Fall. Gras in der Landschaft ist auch der Fall. Ein kleines Element von Gras ist es ein Fall? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Darunter ist die Erde. Ist ein Fall, es ist ein Fall. Die Erde besteht aber aus vielen, vielen kleinen Elementen. Wie ist es mit diesen Elementen? Ist es der Fall, ist es nicht der Fall? Das ist die Frage, die sich ein, und das kommt ja Parmenides ins Spiel, die Frage, die sich ein Privatdetektiv stellt, wenn er die Szene des sozusagen die klassischen also 20er, 30er Jahre amerikanische Krimi filmen. Was ist der Unterschied zwischen Polizei und Privatdetektiv? Ja, strukturell gesehen. Also die Polizei kommt in einen Raum, wo eine Dame von einem Mörder erstochen wurde. Hier liegt die Dame, hier liegt der viel Blut, ja, alles geschmiert, irgendetwas aufgebrochen, das und jenes. Das ist der Fall. Polizei beschreibt das alles und geht weg, ja, und löst den Fall nicht. Da kommt allerdings der Privatdetektiv und schaut die Szene an und sagt, ja, aber warum fehlt das Blut zum Beispiel auf die Tür? Weil, und löst den Fall. Das heißt, Er zieht in den Fall ex-negative Elemente, die sich als nicht als diejenige unmittelbar zeigen, die zu diesem Fall gehören. Ja? Er erweitert sozusagen das Feld der Indizes. Und zwar erweitert in der Weise, wo er sagt, das gehört dazu, weil es dazu nicht gehört. Weil es hier kein Blut ist, ist das relevant. Und das Erste, was er überhaupt tut, er geht zu einem Mülleimer, ja, nicht wahr? Und beginnt sich in einen Müll zu wählen und fragt sich, warum ist dieser Brief zum Beispiel, warum ist der Umschlag nicht im Müll? Ja, ein bekanntes Beispiel. Und sucht nach diesem Umschlag. Ja. Nur Umschlag muss da eigentlich, der Brief ist da, aber Umschlag ist weg. Das heißt, er sucht danach, was weg ist, was nicht da ist, und deswegen ist ein Teil des Falls. Und er macht das und sucht das im Müll. Und das ist der klassische, ja, ich war Erwiderung an die Philosophie insgesamt, wo als Parmenides Sokrates fragt, was treibst du so? Ja? Und Sokrates sagt, ich denke über die Ideen. Aha, sagt er, naja, und welche so ungefähr? Sagt, naja, gut, dann, also die, das Gute, das Edle und so. Sagt, naja, gut, klingt plausibel. Aber so Menschen, ja, Menschen so auch, ja. Und so. Aber denkst du über den Müll auf der Straße? Denn wenn man den Müll auf der Straße anschaut, sagt er, da gibt es sehr viele, viele, viele unterschiedliche Elemente. Ist es so, dass jeder dieser unterschiedlichen Müllelemente seine eigene Idee hat? Wenn es so ist, dann sind alle Ideen nur Müll. Wenn es aber nicht so ist, dann gibt es Gegenstände, die keine Idee haben. Und wenn sie keine Idee haben, dann ist die Idee leer dahin. Und dann sagt Sokrates, dieser berühmte Satz, über den Müll habe ich nicht nachgedacht. Und dann sagt Parmenides, weil du zu jung bist. Und, wirst du aber älter, denkst du mehr über den Müll nach. Und das, diese Antwort ist übrigens absolut trifft auf in einer genialen Weise auf Wittgenstein zu. Er beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem Müll in gewisser Weise in seinem letzten Jahr. Aber hier ist er noch zu jung dafür. Er ist zu jung dafür und deswegen sagt er, die Welt ist alles, was der Fall ist, in der Überzeugung, dass was der Fall ist, sich irgendwie schon zeigt. Das ist nicht zerfettert, so wie ich das beschrieben habe. Nicht im Müll versinkt, sondern identifizierbar bleibt. Das ist eine unausgesprochene, aber entscheidende Voraussetzung des ganzen Buches, die ja dann er im Weiteren zunehmend in Zweifel zieht und im Endeffekt seine Position weitgehend revidiert und modifiziert. Aber die Frage ist eben Erkennbarkeit dessen, was Zufall gehört und Zufall nicht gehört. Und hier setzt Wittgenstein diese Erkennbarkeit als gegeben voraus, weil er eben jung ist. Und dann kommt man zu allen möglichen Schlussfolgerungen. 1.1. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Das ist klar. Das heißt, die Welt ist nicht etwas, was wissenschaftlich als unterschiedliche Dinge beschrieben werden kann, sondern die Dinge in ihrem dynamische Verhältnis zueinander, das heißt, was der Fall ist. Also dort, wo die Dinge zueinander in einem Verhältnis, in einem klar umrissenen Verhältnis stehen, dort ist der Fall. Und dieser der Fall ist erkennbar und dieser der Fall wird in einem Satz beschrieben. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes, was ich sich schon angedeutet haben, in der ersten Vorlesung, oder ist erste Sprache. Nehmen wir dieser Satz, der Mörder hat eine Dame erstochen. Ja? Das ist der Fall. Kann man diesen Fall analysieren, indem man die Dame analysiert, den Messer analysiert, das Zimmer analysiert und den Mörder analysiert, als Gegenstände in der Welt? Also die Behauptung besteht darin, man kann das nicht tun. Das heißt, die Dame als solche existiert nicht. Sie hat keine Substanz. Dann sage ich sie. Sie hat keine Substanz. Mörder auch nicht und Messer auch nicht. Die Welt ist alles, was der Fall ist, und die Welt ist Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Das heißt, was eine unreduzierbare Einheit darstellt, ist, die Dame wurde von einem Mörder erstochen. Das ist der Fall, das ist eine Tatsache, und davon sollen wir ausgehen, und das ist das Elementarste, was wir darüber sagen dürfen. Also diese Ebene des Elementaren ist entscheidend. Wir können diesen Satz nicht weiter analysieren, indem wir uns fragen, was die Dame als solche oder der Mörder als solche ist. So wie viele es machen in der Sprach- und generell Kulturanalyse. Sondern nur der Fall ist Einheit. Dann vielleicht kann man sagen, diese Dame hatte ein Liebhaber. Ist auch der Fall. Das ist auch so eine Konstellation. Erst wenn wir diese zwei Konstellationen haben, diese elementaren Fälle, dann können wir weiter fragen, ist es die gleiche Dame, die Liebhaber hatte, die umgebracht worden war? War der Mörder der Liebhaber? Hatte er ein Messer? Und so weiter. Das heißt, die Frage nach der Dame oder die Frage nach dem Mörder oder die Frage nach dem Messer sind sekundär in Bezug auf bestimmte Tatsachen und Fallbeschreibungen. Und zwar alle sind die Frage nach der Identität. Ja? Ist es die gleiche Dame? Ist es der gleiche Mörder? Ist es der gleiche Messer? Ist es die gleiche Situation? Sind sie in einen Zusammenhang zu bringen oder nicht? Das heißt, wir sollen nicht aus einer Identität ausgehen, von einer Identität ausgehen und sagen, das ist das und das ist jenes und dann treten sie in eine Konstellation und bilden einen Fall. Sondern wir haben Tatsachen und Fälle und Fragen nach der Identität, nach dem Zusammenhang und Korrelation zwischen diesen verschiedenen Fällen und Tatsachen. Das heißt, der Konstellation, der Fall, sind elementar und die Dame als Dame ist sekundär. Sie ist eine Konstruktion aus vielen Fällen. Das heißt, dass sie ein Liebhaber hat, dass sie bei einer gewissen Adresse lebt, dass sie umgebracht worden war. Das macht insgesamt diese Dame aus. Ja. Jenseits dieser Fallbeschreibung oder Tatsachenbeschreibung existiert die Dame als Dame nicht. Das ist eine sehr, sehr zentrale Voraussetzung für die weitere Analyse. Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es alle Tatsachen sind. Das heißt, die Welt besteht aus diesen Konstellationen und es gibt keine Konstellation, die außerweltlich wäre. Zum Beispiel vom Typ, Gott hat beschlossen, dass die Frau umgebracht worden ist und so weiter. Es ist kein Fall, weil wir diesen Fall nicht beobachten. Wenn wir aber Gott mal treffen, so wie der in Bayern ja, als ich in München gelebt habe, war es ein Grüß Gott, wenn du ihn triffst. Ja. Und so ist es genau der Fall. Ja. Das heißt, wenn ich ihn treffe, dann ist er ein Teil der Welt. Dann kann er sagen, er hat beschlossen, dass ich umgebracht werde. Wenn ich ihn in der Welt nicht treffe, Dann hat er das nicht beschlossen. Und wenn er das nicht beschlossen hat, kann man über ihn sonst nichts sagen. Ja? Alles klar. Man kann über Gott oder Engel oder Dämonen oder das oder jenes etwas sagen, wenn sie in einen Fall gehören. Ja? Wenn sie ein Teil, konstitutiver Teil einer Tatsache sind. Wenn sie in der Welt als solche konstitutive Teile bestimmte Tatsachen und Fälle nicht auftreten, kann man über sie selbst als solche nichts sagen. In diesem Sinne unterscheidet sich Gott von dieser Dame nicht. Über die Dame an sich kann man nichts sagen. Nur inwieweit sie in verschiedene Fälle involviert ist. Genauso über den Gott als sich an sich kann man nichts sagen. Nur wenn er in bestimmte Fälle involviert sind, ist, aber wir wissen nicht in welche. Ja, und deswegen sollen wir darüber gar nicht reden. Denn die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt, was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist. Also das, was nicht beobachtet werden kann, ist nicht der Fall. Ihr hört einfach nicht dazu und das bedeutet, gehört nicht in die Welt. Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt. Die Welt zerfällt in Tatsachen. Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles Übrige gleich bleiben. Das heißt, die Welt ist teilbar. Das ist auch eine sehr, sehr grundsätzliche Voraussetzung. Und zwar muss man das folgendermaßen verstehen. Nehmen wir die Welt Nummer 1. Das ist für das, damit ende ich, aber das ist für das weitere Satz. Wir können die Welt als die Welt Nummer 1 bezeichnen. Die Welt, in der dieser Tisch weiß ist, alles andere bleibt, wie es ist. Die Welt Nummer 2 ist die Welt, in der dieser Tisch schwarz ist, alles andere bleibt, wie es ist. Die Welt Nummer 3 ist die Welt, in der dieser Tisch grün ist, alles andere bleibt, wie es ist. So etwas meint er. Das heißt, die Welt zerfällt in Tatsachen, in bestimmte Konstellationen. Und wir stellen uns die Frage, wie diese Welt in diese Konstellationen, Fälle oder Tatsachen zerfällt. Also wie ist Welt dividiert? Dann, wenn wir einen individuellen Fall so isolieren können, dass wir diesen Fall ändern können, sodass andere Fälle aber oder andere Konstellationen dadurch nicht tangiert werden. Das heißt, wenn ich kann das mit diesem Tisch machen, da sind die Welten 1, 2, 3 bis alle Farben abgeschlossen. Ja? Dann kommt der nächste Tisch. Sagen wir 100 Farben, 100 Welten. Der nächste Tisch ist der folgende. Die Welt Nummer 100, dieser Tisch ist weiß, die Welt Nummer 101, dieser Tisch ist schwarz, so geht es weiter und weiter, bis 200, 200 ist der nächste Tisch und so weiter, dann kommt es aber. 1001, diese Welt, dieser Tisch ist schwarz und dieser auch schwarz. Ja, wir haben zunächst einmal vorausgesetzt, dass nur ein Tisch ständig die Farbe wechselt, alle anderen Tische wechseln die Farbe nicht. Ja, jetzt kommt es zu Kombinationen. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel alle diese Tische nehme und dann jeder Tisch wechselt die Farbe, erzeugt immer eine neue Welt, ja? Dann wechseln alle gleichzeitig, ja, und verschiedene Farben und so weiter. Wir haben sozusagen schon auf der Grundlage dieser Überlebung Millionen und Billionen von Welten. Wenn ich dazu noch Frisuren der Studenten mitnehme und viele und ihre Kleider und so weiter, schon in diesem Zimmer können wir mühelos unzählige praktisch Welten erzeugen, dadurch, dass wir eine bestimmte Tatsache herausnehmen und beginnen sie immer noch diese Welten zusammenhält. Das ist die Tatsache. Dass ich Folgendes sage. Alles bleibt das Gleiche und, Sie wissen das, und dieser Tisch ist schwarz. Alles bleibt das Gleiche und dieser Tisch ist grün. Alles bleibt das Gleiche und dieser Tisch ist schwarz und dieser Tisch ist grün. Das bedeutet, die Tatsachen ändern sich. Die logische Struktur des Satzes, dass diese Tische verbindet unter einer anderen, ändert sich nicht. Und diese logische Struktur ist die Welt. Und deswegen Welt ändert sich nicht. Das heißt, was auch immer in der Welt passiert, die Welt ändert sich nicht. Weil 1, 1, 3, die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt. Im logischen Raum und nicht im realen. Das muss man verstehen, weil 100 Mal die Leute gesagt haben, aber wenn es eine andere Welt ist, also ich möchte in eine andere Welt, also wenn nur diese Welt verschwindet und eine andere Welt eintritt. Andere Welt kann nicht eintreten, weil andere Welt funktioniert folgendermaßen. Ich sage, ach, wie wäre es schön, wenn dieser Tisch grün wäre. Es ist zwar im realen Raum eine andere Welt, aber im logischen Raum die gleiche. Genauso wie wenn zum Beispiel Chagall seine Kühe grün malt. Das ist ein wunderbarer Ausbruch in eine andere Welt. Es ist die gleiche Kuh, nur grün. Und die gleiche Kuh kann nicht nur grün sein, sondern auch blau, ja, wie beim Franz Marc, aber auch in allen möglichen Farben gemalt. Die logische Struktur des Verhältnisses zwischen dieser Kuh sozusagen und der anderen Tatsachen und Fällen hat sich nicht geändert. Das heißt, die Frage ist nicht, was diese Kuh ist. Ist sie grün, ist sie blau oder ist sie wie? Sondern die Frage ist, wie die logische Struktur beschaffen ist, dass die Kuh eine Farbe hat, haben kann und tatsächlich in diesem Fall eine hat. Und diese logische Struktur bildet die Welt. Und diese logische Struktur ändert sich überhaupt nicht, in welcher Farbe auch immer diese Kuh gefärbt wird. Auch wenn diese Kuh plötzlich fliegt in der Luft, ändert das die Welt auch nicht, weil ich sage, das ist die Welt, in dem alles übrig geblieben ist und die Kuh fliegt. Das ist der Fall. Ja? Und da es der Fall ist und eine Tatsache, dass sie fliegt, wenn es tatsächlich fliegt, dann hat sich nichts geändert. Es ist eine empirische Tatsache, die eingebunden ist in eine logische Struktur. Und zwar eine logische Struktur der Unterscheidung zwischen Kuh, die fliegt, und die Kuh, die nicht fliegt. Ja? Und wir haben eine Sprache, die es aussagen kann. Ich kann sagen, die Kuh fliegt. Ich kann sagen, die Kuh fliegt nicht. Und dann kann ich wählen und sagen, in Modell Nummer 1, die Kuh fliegt, in Modell Nummer 2, die Kuh fliegt nicht. Und insgesamt, es ist eine Welt, in der es mal fliegt und mal nicht fliegt. So. Die Welt ist also eine logische Struktur, in der die einzelnen Tatsachen mal so sind, mal anders. Aber ob sie so sind oder anders, das ändert die Welt nicht, weil die Möglichkeit, dass sie so anders können, so sein können, aber auch anders, ist vorgegeben in der logischen Struktur selbst. Und deswegen ist es immer so irritierend, wenn man sagt, ja, aber ich möchte etwas anderes sein oder etwas anderes machen. Ja. Als ob, wenn man etwas anderes ist und etwas anderes sein will, als ob es die Welt oder überhaupt irgendetwas ändert. Das ändert überhaupt nicht, dass diese einzelne Person plötzlich nicht das macht, sondern etwas anderes, ist schon eingeschrieben in der Struktur der Welt, dass sie es kann. Dass sie es diese Möglichkeit realisiert, ändert an der logischen Struktur dessen, was passiert, überhaupt nichts. Es ändert nur vielleicht was an der Tatsache. und der empirischen Realität oder dem, was der Fall ist, das schon. Aber die Welt als Welt und der Status dieser Person, dieser Welt, bleibt dadurch absolut unberührt.